Guten Tag. Wir erzählen heute von einem ungewöhnlichen Konzertabend in der Berliner Philharmonie, wo es auch um Gemeinsamkeiten zwischen Fußball und klassischer Musik ging.
Diese Kombination zwischen Musik und Sport zusammen kann sehr stark die Menschheit positiv beeinflussen. Außerdem finde ich, dass ungewöhnliche Kombinationen können etwas Neues entwickeln und sehr stark sein. Und deswegen haben wir eigentlich entschieden, eine Veranstaltung zu organisieren, die diese zwei sehr verschiedene Sachen zusammen zu kombinieren.
Sagt der Dirigent Samuel Gall-Alterovic. Außerdem interessiert uns, wie viel Geld im Frauenfußball verdient wird. Und es geht um die Gewichtheberin Sonja Tschirch, die ihre Covid-Impfung nicht vertrug und sich mehr Unterstützung von der Politik erhofft. Wir starten mit Indie-Pop aus Schweden. Hier sind Teddy Failure und Peak of Life.
My peak of life right now. I know that we gon' be alright, long as it's gonna be just you and I. Yeah. Must be my peak of time. So if you're free tonight, I think that we should wine and dine. My peak of life right now. I know that we gon' be alright, long as it's gonna be just you and I.
Fußball und klassische Musik, passt das zusammen? Auf den ersten Blick vielleicht nicht, doch ein Konzertabend in Berlin hat die beiden so unterschiedlichen Sphären jetzt zusammengebracht. Stefan Osterhaus war dabei und hat mit dem Dirigenten Samuel Gall-Alterovic darüber gesprochen, was Fußballtrainer und Dirigenten gemeinsam haben.
Beifall in der Philharmonie am Ende eines langen Abends mit den Berliner Symphonikern und dem Dirigenten Samuel Gall-Alterovic. Es ist ein besonderer Konzertanlass mit einem besonderen Programm, sagt der Dirigent, der für seinen Auftritt aus Israel angereist ist.
Bei diesem Konzert haben wir auch die Gelegenheit, 60 Jahre von diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel zu feiern. Die Musik war eine Kombination zwischen den größten deutschen, israelischen und jüdischen Komponisten. Wir hatten Brahms, wir hatten auch Jerusalem aus Gold, ein sehr berühmtes Lied von Naomi Shemer. Auch die Künstler waren eine Kombination zwischen Künstlern, die aus Israel ausstammen, und deutsche Künstler. Auf dieser Bühne in der Philharmonie hatten wir die Gelegenheit, zusammen zu feiern, menschlich und musikalisch. Und das war für mich persönlich auch eine große Ehre. Das ist nicht selbstverständlich, dass in diesen Tagen kann man das hier in Berlin machen.
Beinahe 3 Stunden waren es in der gut gefüllten Philharmonie mit den Berliner Symphonikern, dem Ernst-Senf-Chor, dem Violinisten Guy Braunstein und der Cellistin Hedi Raschaha. Eingeladen hatte der Verein Musiker Impact aus Tel Aviv und der jüdische Sportclub Maccabi Berlin. Das Motto des Abends: Musik und Sport Menschen verbinden. Im vergangenen Jahr, als die Konzertreihe begann, war Maccabi noch nicht als Mitveranstalter dabei. Aber der Club half trotzdem mit, genauso wie der Dirigent Samuel Gal-Aterovic, sagt Ilja Gopp von Maccabi Berlin.
Das erste Konzert im vergangenen Jahr wurde nicht von uns organisiert. Gal und dann auch wir wurden gefragt, ob wir mitmachen, Gal musikalisch und wir bei der Verbreitung der Tickets. Dabei haben wir festgestellt, wie beseelt die Menschen aus dem Konzert rauskamen, wie wichtig das war, auch für die Künstler, die mittlerweile außerhalb von Israel auch nicht so leicht an Engagements kommen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das fortzusetzen. Für uns ist es selbstverständlich, dass unser gesellschaftliches Engagement auf der Basis von Maccabi stattfindet, weil das ist der Verein, in dem wir uns engagieren.
Engagement, Passion, darum geht es Ilja Gopp. Und dafür braucht man kein ausgewiesener Kenner zu sein, sagt er.
Meine Verbindung ist, ich liebe die klassische Musik genauso ahnungslos und leidenschaftlich wie Fußball.
Tatsächlich ist es eine ungewöhnliche Allianz, Fußball und klassische Musik. Auf den ersten Blick hat es wenig miteinander zu tun, doch wer genau hinschaut, kann durchaus Parallelen erkennen. Das sagt auch der Dirigent Samuel Gal-Aterovic.
Musik natürlich ist geistig, aber gibt's auch einen Körper und wie sie alle Männer und Frauen, also wir sind alle menschlich. Diese Kombination zwischen Musik und Sport zusammen kann sehr stark die Menschheit positiv beeinflussen. Außerdem finde ich, dass ungewöhnliche Kombinationen können etwas Neues entwickeln und sehr stark sein. Und deswegen haben wir eigentlich entschieden, eine Veranstaltung zu organisieren, die diese zwei sehr verschiedene Sachen zusammen zu kombinieren.
Fußball und klassische Musik, daran hat der Dirigent eine ganz besondere Erinnerung. Der Auftritt der 3 Tenöre, Luciano Pavarotti, José Carreras und Placido Domingo, in den römischen Caracalla-Thermen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Die Musiker begeisterten ein Fußballpublikum. Es ist gerade die Position des Dirigenten, die zum Vergleich einlädt. Nicht umsonst werden Fußballteams von feuilletonistisch veranlagten Autoren gerne als Ensemble bezeichnet. Und gelegentlich ist hier und da zu lesen, dass ein Trainer ein Team dirigiert. Solche Vergleiche seien alles andere als absurd, sagt Samuel Gal-Aterovic.
Im Allgemeinen, Dirigent ist ein sehr komplizierter Job. Und man muss ein sehr guter Manager sein, Psychologie wissen und im Allgemeinen das Beste von Leuten zu holen. Und kommt immer die Frage, wie man das tun kann. Und das kommt darauf an, in welcher Situation befindet sich der Dirigent. Manchmal bin ich ein Gastdirigent und dann habe ich 2 Proben, muss ich ein hervorragendes Konzert so schaffen. Und manchmal habe ich die Gelegenheit, mit einem Orchester, zum Beispiel mit einem professionellen Jugendorchester, 6 Monate zu arbeiten. Und dann ist der Prozess viel langsamer. Aber ein guter Dirigent kann wahrscheinlich auch ein guter Trainer sein.
Männer verdienen noch immer mehr als Frauen, oft für dieselben Tätigkeiten. Auch im Sport ist das so. Besonders krass zeigen sich die Unterschiede im Profifußball. Während männlichen Stars nicht selten hohe 6-stellige Summen pro Woche überwiesen werden, forderte Nationalspielerin Lina Magull bei der Europameisterschaft vor 3 Jahren ein Mindestgehalt von 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat. Der aktuelle FIFA-Report meldet, dass Spielerinnen der höchsten Ligen im globalen Vergleich durchschnittlich 21.000 Euro pro Jahr verdienen. Vor der nächsten Europameisterschaft, die in 14 Tagen in der Schweiz beginnt, hat sich also nicht viel getan. Trotz des anhaltenden Frauenfußball-Hypes, wie Tamara Keller im letzten Beitrag unserer EM-Serie berichtet.
Was den Mindestlohn angeht, so hat sich in den letzten 2-3 Jahren nicht viel geändert,
sagt Sportökonom Carlos Gomez González.
Wenn wir jetzt die Zahlen mit den Zahlen vergleichen, die wir bei der letzten Europameisterschaft hatten, hat sich nichts geändert.
Carlos Gomez González forscht an der Universität in Lausanne zur Diskriminierung und Ungleichheiten im Sport. Allerdings ist die Studienlage zu Mindestgehältern von Fußballerinnen noch sehr dünn.
Wir haben nicht viele Daten. Die Daten, die uns zur Verfügung stehen, sind also in der Regel Durchschnittswerte. Und wir wissen ein wenig über die Tarifverträge, wenn die Gewerkschaften mitarbeiten. Aber es gibt nicht viele Daten in den verschiedenen Ländern, auf die wir schnell zugreifen könnten, um sie zu untersuchen. Das liegt auch daran, dass sich dieses Thema gerade sehr schnell entwickelt, also sehr schnell verändert.
Zum Beispiel steige der Marktwert der einzelnen Frauenfußballteams kontinuierlich. Trotzdem sind längst nicht alle Spielerinnen in Europa auch fair bezahlt.
Wir sehen große Unterschiede zwischen den Ligen. Wir sehen die höchsten Zahlen in den ersten 5 Ligen hier in Spanien, in England, in Frankreich, in Italien, in Deutschland und große Unterschiede, wenn wir sie mit anderen Ligen vergleichen.
Weitere Einblicke bietet der FIFA-Report von März 2025. Angeblich verdient eine Fußballspielerin im globalen Vergleich durchschnittlich knapp 10.000 Euro im Jahr. Der Bericht teilt 669 Vereine auf 3 Ebenen ein, die der jeweiligen Liga entsprechen, also erste Liga, zweite Liga und dritte Liga. Auf der höchsten Ebene verdienen die Spielerinnen durchschnittlich 21.000 Euro jährlich. Eine Zahl, die durch ein paar wenige Spitzenvereine verzehrt wird, denn nicht alle Clubs zahlen gut. Nur 16 der dort 41 aufgeführten Clubs zahlen ein durchschnittliches Jahresgehalt von 44.000 Euro pro Spielerin. Der Rest verdient deutlich weniger.
Wenn wir über ein Mindestgehalt diskutieren, wirken sich diese Vereinbarungen zumindest hier in Europa, in Ländern wie Spanien, Frankreich und Italien, nur auf die erste Liga aus, also auf die Spielerinnen der ersten Kategorie.
In diesen Ländern seien die aktuellen Mindestgehälter auf einem sehr ähnlichen Niveau, beobachtet González.
Für die anderen Kategorien, für Spielerinnen der zweiten und dritten Kategorie, wo die Bedingungen etwas prekärer sind, sind diese Zahlen aber weit weg von der Realität.
In Liga 2 und 3 liegt weltweit das durchschnittliche Jahresgehalt bei nur 2.500 und 3.500 Euro. Betrachtet man nur Deutschland, verhält es sich ähnlich. Laut aktuellem DFB-Saisonreport verdient eine Spielerin der ersten Bundesliga ein monatliches Grundgehalt von 4.000 Euro. Allerdings nur, wenn es der Club auch zahlen kann. Die Sportschau berichtete zuletzt aus einem DFB-Papier, dass 62% der Spielerinnen deutlich weniger als 3.000 Euro verdienen würden. Für die zweite Liga gibt es keine öffentliche Auflistung der Gehälter.
Das ist also auch etwas, das wir im Auge behalten müssen, wenn wir über Mindestlöhne sprechen. Wir sprechen in den meisten Fällen über die erste Spielklasse jeder Liga. Ich denke, der Schlüssel sind die Tarifverträge und dass die Gewerkschaften auch anfangen, daran zu arbeiten, dass es diese Vereinbarungen auf allen verschiedenen Ebenen für verschiedene Kategorien gibt. Denn das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass die Professionalisierung auf allen Ebenen stattfinden kann.
Auch die meisten Nationalspielerinnen der Top-Teams könnten gut vom Fußball leben, auch weil die Preisgelder mit dem wachsenden Interesse am Fußball der Frauen steigen.
Wenn wir uns die diesjährige Frauen-EM anschauen, dann sind das über 40 Millionen Euro, während es beim letzten Turnier, ich glaube, das war 2022, nur 16 Millionen Euro waren. Wir sehen also, dass es einen Anstieg gibt. Und das wird sich natürlich auch auf die Prämien der Spielerinnen und Zahlungen auswirken.
Für das deutsche Team bedeutet das, sollte es dieses Jahr den Titel gewinnen, erhält jede Spielerin 120.000 Euro. Die Prämie hat sich im Vergleich zur EM in England 2022 verdoppelt. González warnt aber auch, auf der Ebene der Nationalteams würden die Preisgelder zwar zum Leben für die Fußballerinnen reichen, aber
wir müssen auch bedenken, dass Fußballspielerinnen kurze Karrieren haben. Wenn wir das mit anderen Berufen vergleichen, haben sie wirklich ein kurzes Arbeitsleben. Idealerweise sollten sie also in der Lage sein, jeden Monat, jedes Jahr etwas Geld zur Seite zu legen. Denn sie werden nicht ewig spielen können.
Carlos Gomez González, der an der Universität in Lausanne zu Diskriminierung und Ungleichheiten im Sport forscht. Und hier kommt jetzt auch Musik aus der Schweiz, Vendredi-sur-Mer mit Art.
Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Fais-le en vrai, ouais, bébé. Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. They don't feel like it. Shut us on my vibe. Take a minute, then we breathe light. Some space, then we do right. I don't know what this has become.
Etwas mehr als zwei Jahre nach Beendigung der letzten Schutzmaßnahmen wirkt es so, als ob es die Corona-Pandemie nie gegeben hätte. Das sehen Langzeitbetroffene, die infolge von Long-Covid oder dem Post-Vac-Syndrom unter dem chronischen Fatigue-Syndrom MECFS leiden, jedoch anders. Sie fordern mehr Auseinandersetzung mit der Krankheit in der Öffentlichkeit und mehr Gelder für die Forschung. Dafür setzt sich auch Sonja Tschirch ein. Die frühere Gewichtheberin und Kraft-Dreikämpferin ist selbst betroffen. Am vergangenen Donnerstag war die Osnabrückerin eine von mehreren Rednerinnen bei einer Anhörung im Niedersächsischen Landtag in Hannover. Thomas Wieler war für uns dabei.
Sonja Tschirch kam bei der etwa vierstündigen Anhörung im Forum des Niedersächsischen Landtages als Letzte zu Wort. Was sie über ihre Erfahrungen mit dem sogenannten Post-Vakzin-Syndrom nach der Corona-Impfung berichtete, beeindruckte die anwesenden Abgeordneten. Eva Viehoff von Bündnis 90 Die Grünen.
Das hat uns schon alle sehr betroffen, diese Schilderung. Ich glaube, wir müssen da auch deutlich nochmal dran arbeiten, dass wir MECFS, Post-Covid und Post-Vac eben gemeinsam uns anschauen und dass wir auch weiter in einem engen Kontakt mit allen Betroffenen sind.
Wie alle Rednerinnen und Redner hatte Sonja Tschirch vorab eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. In ihrem Beitrag ging es hier vor allem darum,
denjenigen, die heute hier sind, einfach ein Gesicht zu dieser Erkrankung zu liefern und so ein bisschen das Theoretische mit meinen eigenen Erfahrungen zu unterfüttern.
Die Sozialarbeiterin ließ sich dreimal gegen SARS-CoV-2 impfen. Im weiteren Verlauf stellten sich bei der Osnabrückerin schwere Nebenwirkungen ein, mit denen die 35-Jährige bis heute leben muss.
Wenn ich mir was zu essen koche, dann habe ich einen ganz extremen Puls, dann bin ich total erschöpft, gerade ins Schwitzen, muss mich davon ewig lange erholen. Genauso ist es, wenn ich versuche zu staubsaugen, so ganz alltägliche Dinge, über die ein gesunder Mensch nicht nachdenkt, die bringen mich komplett aus der Fassung und die sorgen dafür, dass ich mich hinlegen muss.
Diese Symptomatik hat auch gravierende Auswirkungen auf ihre sportlichen Aktivitäten. Vor Corona noch Leistungssportlerin im olympischen Gewichtheben und im Kraft-3-Kampf, kann sie sich heute nur noch stark eingeschränkt bewegen.
Inzwischen sind wir in der Reha so weit runtergegangen, dass es nur noch Gerätetraining gibt, auch noch mal weiter reduziert, zeitlich reduziert, mit Gewicht reduziert, mit Sätzen reduziert, in der Hoffnung, dass das Nervensystem weniger komplexe Übungen besser auffassen kann und gefordert wird, als es bei komplexen Langhantelübungen der Fall ist.
Im Landtag von Hannover sind einige Politikerinnen und Politiker durch Gespräche mit Betroffenen wie Sonja Tschirch stärker für die Folgen von ME/CFS, Post-Covid und Post-Vac sensibilisiert worden.
Die mit ihren eigenen Schicksalen und ihrer Hilflosigkeit auch teilweise gegenüber dem, was wir als staatliches Hilfesystem bisher bieten, ja einfach als letzten Notnagel auch uns als Politik sehen und sagen, ihr seid unsere VolksvertreterInnen, ihr müsst euch kümmern. Wir erwarten, dass ihr eben nicht das Thema ausbeutet für eure eigenen politischen Interessen, sondern dass ihr uns wirklich praktisch helft.
Der CDU-Abgeordnete Thomas Uhlen, seit November 2022 Landtagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, in dem die Anhörung stattfand. Für die SPD arbeitet dort auch Claudia Schüssler.
Jedenfalls ist uns das Thema halt eine Herzensangelegenheit. Es war eben auch so, dass wir diesen Antrag eben auch deshalb zusammen entwickelt haben. Es kann einfach nicht sein, dass wir das so parteipolitisch verhackstücken und sozusagen am Ende nicht zu einer Lösung kommen.
In dem Antrag fordern die Regierungsfraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen gemeinsam mit der CDU ein interdisziplinäres Angebot für Menschen, die aufgrund des chronischen Fatigue-Syndroms gesundheitliche Probleme haben. Noch einmal Claudia Schüssler.
Ich nehme noch mal mit, dass Schwerstkranke noch nicht ausreichend versorgt sind. Also dass die auch nicht die Chance haben, in diese Ambulanz zu kommen, weil die es einfach nicht schaffen, aus ihrem Bett aufzustehen. Also es muss eine Versorgung vor Ort geben. Das ist in ganz vielen Anhörungen deutlich geworden. Wir müssen noch mal stärker den Schwerpunkt auch auf die Versorgung von Kindern legen. Wir müssen uns angucken, wie kann da zum Beispiel ein Zentrum entstehen.
Nach der Anhörung treiben Eva Viehoff von den Grünen noch weitere Fragen um.
Wie wir die Wege der Betroffenen noch kürzer machen können. Wie gehen wir mit den Hausarztpraxen um, wenn die 1 bis 2 Fälle haben? Macht es Sinn, dass jeder Hausarzt sich fortbildet? Macht es gegebenenfalls Sinn, Netzwerke zu bilden in einem bestimmten Bereich, um einen wirklich wohnortnahen Zugang zu Hausärzten, die sich mit dem Krankheitsbild auskennen, die eben nicht abtun, wie wir gerade ja auch von den Betroffenen gehört haben.
Den Antrag verstehen Sozialdemokraten, Grüne und Christdemokraten als Weiterentwicklung zu den Post-Covid-Ambulanzen, die kürzlich am Zentrum für seltene Erkrankungen der Medizinischen Hochschule Hannover und an der zentralen Notaufnahme der Universitätsmedizin Göttingen eingerichtet worden sind. Mittel- bis langfristig sehen die Fraktionen im Landtag es als Ziel an, dass die Einrichtungen in Hannover und Göttingen dauerhaft als Anlaufstellen für Menschen mit Post-Covid, Post-Vac und ME/CFS etabliert werden.
Wir drei werden uns zusammensetzen, um zu schauen, ob gerade bei strukturentscheidenden Punkten wir auch nochmal Anpassungen vornehmen, damit der Antrag eben jetzt nicht nur einfach symbolpolitisch durchgewunken wird, sondern um ganz konkret zu schauen, ob wir jetzt mittlerweile auch durch neue Erkenntnisse hier Anpassungen vornehmen müssen, insbesondere eben die Zielrichtung, die Versorgung näher auch an die Menschen heranzubringen.
Die niedersächsische AfD, die ebenfalls im Landtag in der Opposition sitzt, würde den Antrag unterstützen, erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Delia Klages.
Mir ist es wichtig, dass den Betroffenen geholfen wird. Mein Ansatz ist aber auch, dass hier unterschieden wird zwischen Post-Covid- und Post-Vac-Patienten. Und beide bilden ja dieses Klientel Fatigue-Syndrom.
Wobei Professor Dr. Bernhard Schiefer, Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Universitätsklinikum Gießen-Marburg, in seinem Beitrag zu bedenken gab, dass es nicht den einen standardisierten Patienten gebe und es daher auch wenig Sinn mache, neue Nägel, sprich Krankheitsbilder, die weiter erforscht werden müssen, mit einem alten Hammer in die Wand schlagen zu wollen. Derweil ist Sonja Tschirch weiter mit ihrer Post-Vac-Selbsthilfegruppe in Osnabrück aktiv. Ende Mai vernetzten sie sich bei einem Aktionstag mit Post-Covid- und ME/CFS-Selbsthilfegruppen. In Kooperation mit der Volkshochschule Osnabrück gab es Anfang Juni eine erste gemeinsame Veranstaltung, auf die weitere folgen sollen.
Wir alle haben nur begrenzte Belastbarkeit durch die Erkrankung. Es ist sinnvoll, gemeinsam aufzutreten, gemeinsam Veranstaltungen durchzuführen um da gemeinsam letztlich ans Ziel zu kommen, dass es besser erforscht wird, dass es eine bessere Versorgung gibt und dass wir hoffentlich alle in einen besseren Gesundheitszustand kommen.
Vernetzung war eines der am meisten gebrauchten Worte bei der Anhörung im Landtag in Hannover. Dabei wurde klar, dass den Betroffenen durchaus weitergeholfen werden könnte, würde es für sie eine Regelversorgung und eine schnellere Bearbeitung ihrer Anträge bei den Behörden geben. Das sei auch ein Wettkampf mit der Zeit, erklärte Professor Bernhard Schiefer vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Denn mit jeder weiteren Erkrankungswelle kämen etwa 5-7% neue Post-Covid-Fälle und gut 1-3% ME/CFS-Neuerkrankungen hinzu.
Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.
Im Sommer 2020 gingen in Belarus Hunderttausende auf die Straße, um gegen Machthaber Alexander Lukaschenko und seine manipulierten Präsidentschaftswahlen zu protestieren. Dem Protest schlossen sich auch eine Menge bekannter Athletinnen und Athleten an. Viele mussten ins Exil. Auch der Kampfsportler Stefan Popov.
Mit gleichgesinnten Sportlern haben wir uns zusammengeschlossen und eine Organisation gegründet. Den Freien Verband Belarusischer Athleten oder abgekürzt SOSBY, also wie SOS, wie Hilfe. Helft den Sportlern. Wir drehten Videos, druckten große Banner und gingen damit auf die Straße. Für Lukaschenko war das natürlich sehr peinlich. Wie konnten seine Sportler so etwas tun?
Mehr dazu nach den Nachrichten ab 18.05 Uhr im Nachspiel-Feature. Bis zu den Nachrichten bringt uns jetzt das australische Duo Grant Paris and Rule mit Dandelion. Your body must be cold when I'm away. My bones need a warm touch from your embrace. You're calling to me, I can't answer. I'm far out of reach, you're dancing alone. There I go again on the road. I'm missing you, I wish I were home with you. Alone with you, I do. If I could choose anywhere to be, I'd wanna be with you. I'm tired of being away from your side, my dandelion. We could go anywhere tonight, as long as I'm with you. Doesn't even really matter what we do. Wish that I was by your side, my dandelion. We could go anywhere tonight, dandelion. So I can see your face in every picture that I've ever taken. Is wasted if you're not part of the view. There's nothing less I'm willing to lose. I'm counting down the days that it's you. And I sit in eye to eye in. I just hope that you are too. If I could choose anywhere to be, I'd wanna be. I'm tired of being away from your side, my dandelion. We could go anywhere tonight, as long as I'm with you. Doesn't even really matter what we do. Wish that I was by your side, my dandelion. We could go anywhere tonight, dandelion. We could go anywhere tonight, as long as I.